Guten Morgen. Kurze Frage vor der Predigt. Hat jeder so ein Ding bekommen? Das ist nämlich die PowerPoint vom Gottesdienst heute. Machst du noch eins? Okay. Das ist für den Ralf noch. Ja, heute ist meine letzte Predigt, zumindest als Pastor dieser Gemeinde. Irgendwie auch ein spezielles Gefühl, aber das soll den Inhalt nicht irgendwie beeinflussen oder so. Ich fand es witzig oder interessant, Gott hat Humor, dass diese letzte Predigt diesen Inhalt hat, dass der Römerbrief, dass wir die Serie, die wir jetzt seit Wochen und Monaten haben, genau am heutigen Tag dieser Text drin ist oder dran ist, wo es um Gemeinschaft geht, wo es um die Gemeinde geht. Weil das ist eins meiner Lieblingsthemen. Die, die mich länger kennen, wissen das, haben es hoffentlich gemerkt. Die Karten sind noch so Überbleibsel vom Pfingstgottesdienst, da habe ich ein anderes Thema gepredigt zum selben Bild. Weil das Bild ist universell nutzbar, würde ich mal sagen. Und ich war erstaunt, oder ich fand es cool, wie der Römerbrief und ganz besonders der Text von heute eben auch in das Bild hineinpasst. Dass ich jetzt mit euch durchgehen möchte und den Römerbrief da mit einfließen lassen möchte und ganz besonders dann den Text von heute. Das oberste Bild mit dem Kreuz. Taube und Regenbogen soll die Dreieinigkeit symbolisieren, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und eigentlich müsste es mehr im Zentrum sein, aber dieses Bild ist der Anfang von diesem Kreislauf, der da aufgezeichnet ist. Gott ist der Ursprung allen Lebens, von ihm geht alles aus. Er ist der Anfang und auch das Ziel. Oder in der Bibel steht das A und das O, beziehungsweise im Deutschen müssen wir sagen das A und das Z. Und der Glauben das Zentrum unseres Glaubens. In einem Lied singt man auch, er ist der Anker in der Zeit. Also er ist das Zentrum und ohne ihn gibt es nichts, ohne ihn gibt es unseren Glauben gar nicht. Von ihm geht alles aus. Im 2. Korinther 5, 18, 19, das hat auch Paulus geschrieben, steht, aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt, uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlung nicht anrechnete und unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet hat. Zwar auch im Korintherbrief, aber es klingt sehr nach Römerbrief. Er, der die Versöhnung aufgerichtet hat, er, der die Vergebung möglich gemacht hat. In den ersten 8 Kapiteln vom Römerbrief, das haben wir ja gesehen, und die Predigten waren sich inhaltlich teilweise ziemlich ähnlich, weil Paulus in jedem Kapitel dieser ersten 8 Kapitel nicht müde wird, die Gnade zu betonen, Christus hat es vollbracht. Durch ihn haben wir Vergebung, durch ihn aus Gnade, also geschenkt, können wir zu Gott kommen, diese Vergebung annehmen. Wir müssen nichts für die Vergebung tun, außer dieses Geschenk der Versöhnung anzunehmen und dann ja, mit ihm zu leben. 8 Kapitel lang wird es durchgekaut und durchgekaut. Und Paulus weiß schon, wieso er das so oft wiederholt. Damals war es so, dass gerade die Juden noch sehr stark am Gesetz gehangen sind und die ersten Christen teilweise, oder da war dann so der Streit, ja, muss man das Gesetz jetzt noch einhalten? Müssen sich die Männer noch beschneiden lassen? Und überhaupt diese jüdischen Gesetze, und Paulus macht klar, das Gesetz kann euch nicht retten, nur der Glaube an Christus, der die Versöhnung am Kreuz vollbracht hat. Gott schenkt zum einen eben diese Versöhnung, diese Gnade, die Vergebung. Gott schenkt auch die Frucht des Geistes. Und wir haben heute schon gehört von der Liebe. Er schenkt uns diese Liebe. Im Galater 5, 22 und 23 stehen diese Früchte, beziehungsweise die Frucht. Kurz lesen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das bringt der Heilige Geist hervor. Und jetzt kann man das schreiben, so wie es in den meisten Bibeln steht, dass der Geist hervorbringt, Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Oder man kann eben auch schreiben, könnte es auch schreiben mit, die Frucht des Geistes ist die Liebe, Doppelpunkt, Freude, Frieden, Geduld. Ich glaube nämlich, dass die Frucht des Geistes mit dem Doppelpunkt eben die Liebe ist, einfach nur die Liebe. Die Liebe zeigt sich aber in diesen Eigenschaften der Freude, Selbstbeherrschung, Frieden und so weiter. Das ist Ausdruck, so drückt sich die Liebe aus, dass wir eben freundlich zu anderen Menschen sind, dass wir Selbstbeherrschung haben, dass wir langmütig sind, freundlich und so weiter. Und man sagt ja auch, Gott ist die Liebe. Er tut alles aus Liebe und gibt alles aus Liebe. Und darüber steht, Gott ist gut. Dieser Gott, der uns beschenkt, ist gut und will das Beste für uns, auch in den Momenten, wo es manchmal nicht so aussieht. Gott schenkt uns auch Gaben. Darüber hat Maurus letzte Woche gepredigt. Ich will da gar nicht groß was dazu sagen. Einzig, was wichtig ist, auch für dieses, um dieses Bild verstehen zu können, die Gaben, die uns geschenkt werden, sind zum Dienst an unserem Nächsten gedacht. Wir sagen auch Dienstgaben dazu. Also Gaben sind nicht da, damit ich groß rauskomme mit dem, was ich gut kann, oder dass jemand anders groß rauskommt, sondern die Gaben sind immer da, um zu dienen. Sie sind nicht für mich, sondern letztendlich für die Gemeinschaft, für alle zusammen. Und es gibt keine Rangliste, welche Gabe es die wichtigste ist und welche unwichtig ist. Sind nämlich alle wichtig. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, die ich bezeichnend fand dazu, dass alle Gaben gleich wichtig sind. Da war ein Evangelist, also der Gabe der Evangelisation hatte, und der hat davon berichtet, wie er 3 Menschen zu Jesus geführt hat und ja, hat es so erzählt und war auch ein bisschen stolz darauf, dass er jetzt da 3 Menschen zu Jesus geführt hat. Und dann war da eine Frau, die gesagt hat, ich habe die Gabe des Gebets und für die 3 Personen, die sich bekehrt haben, habe ich in letzter Zeit ganz besonders gebetet. Und dann sagt der Evangelist, ich habe mich schon gewundert, wieso das so leicht gegangen ist. Also im Gebet wurde jetzt vorbereitet, dass diese Menschen zu Jesus finden. Niemand hat gesehen, dass die Frau gebetet hat. Das andere haben alle gesehen. Aber ohne Gebet hat es vielleicht gar nicht funktioniert. Und damit will ich sagen, wenn du eine Gabe hast, die niemand sieht, dann ist die dennoch sehr wichtig. Gerade Gebet, aber es gibt auch andere Gaben, die vielleicht mehr im Verborgenen stattfinden oder ausgeübt werden. Jede Gabe ist wichtig. Zweites Bild, Geschenke. All die Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, die ja Gott schenkt, zur Auferbauung der Gemeinde oder zur Erbauung der Gemeinde. Wie gesagt, die Gaben oder all die Sachen sind da, damit wir es in die Gemeinschaft einbringen können, damit es der Gemeinschaft gut geht. Und wenn es der Gemeinschaft gut geht, geht es letztendlich ja auch mir gut. Wir sind eingeladen, in Liebe zu dienen, uns immer wieder auffüllen zu lassen von der Liebe Gottes, um einander zu dienen. Und das Bild Kirche unten, das habe ich extra so ausgesucht, dass da Menschen irgendwo drauf sind, die Menschen, die da zur Kirche rausschauen, Weil Kirche oder Gemeinde ist nie das Gebäude. Klar, zu unserem Gebäude sagen wir auch Gemeinde, ich gehe in die Gemeinde. Aber letztendlich ist Gemeinde immer Menschen. Jeder von euch, der hier sitzt, ist Gemeinde. Vor vielen Jahren hat mal eine Frau zu mir gesagt, ich gebe nicht mehr den Zehnten an die Gemeinde von dem, was ich einnehme. Ich behalte immer ein bisschen was zurück, damit, wenn Menschen in Not sind, dass ich denen helfen kann, weil die Gemeinde tut es ja nicht. Konkret ging es damals darum, dass eine Familie finanzielle Nöte hatte. Aber die Frage, die ich gestellt habe, ist, wer ist denn die Gemeinde? Aus ihrer Sicht war das die Gemeindeleitung und der Pastor. Darum gelaufen, dass die nicht mitgekriegt haben, dass die Familie finanzielle Nöte hat. Und wie soll die Gemeindeleitung helfen, wenn sie es nicht mitbekommt? Gemeindeleitung, Pastor können nie alles mitbekommen. Und ich habe dann zu der Frau gesagt, du bist genauso Gemeinde. Und wenn du mitkriegst, da ist eine Not, dann ist deine Verantwortung, die entsprechenden Sachen in die Wege zu leiten, dass geholfen wird, auch von der Gemeinde. Also jeder gehört zu dieser Gemeinde, jeder von uns ist ein lebendiger Stein an diesem Gebäude, Kirche. Das Ziel dieser Gaben oder auch der Frucht des Geistes, all das, was uns Gott schenkt, ist letztendlich auch gemeinsam auf diesem Weg im Glauben unterwegs zu sein. Sich gegenseitig zu helfen, zu stützen, vielleicht auch mal zu ermahnen, zu hinterfragen. Aber letztendlich geht es darum, dass wir gemeinsam auf diesem Weg mit Jesus unterwegs sind. Keiner von uns muss alleine als Einzelkämpfer das irgendwie durchstehen, gerade wenn es schwierig ist. Nein, wir sind füreinander da oder sollten füreinander da sein. Wir sind da, um uns gegenseitig zu stärken in der Nachfolge. Wenn wir Jesus nachfolgen, und Nachfolge ist kein Hobby, das wir halt auch noch nebenher tun, vor allem Sonntagmorgen. Nein, Nachfolge ist ein Lebensstil, der sich durch die Woche durchzieht. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang auch, wenn man über Leitung nachdenkt, Leitung der Gemeinde. Wie hat Jesus geleitet? Der hat gedient. Stichwort Fußwaschung. Also leiten heißt auch der Gemeinde dienen. Johannes macht mal die Aussage, oder Jesus sagt, er gibt ein neues Gebot, nämlich, dass wir uns lieben sollen. Und an dieser Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Ich fand das immer schon eine steile Aussage an unserem Verhalten untereinander. Erkennen die Menschen, dass wir zu Jesus gehören? Erkennen sie das wirklich? Paulus gibt in diesem Kapitel 12 quasi so einen Einblick daran, wie das denn die Liebe untereinander aussieht. Und da kommt ganz schön was zusammen. Er schreibt ab Vers 9, Römer 12 ab Vers 9, die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid einander in geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes, strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für klug. Vers 16 bis dahin mal. 17 bis 21 hatte der Kurt Kerber vor 2 Wochen schon darüber gepredigt. Also Paulus sagt in diesem Textabschnitt quasi, wie die Liebe aussehen soll. Und mit Liebe ist hier Agape-Liebe gemeint. Also die Agape-Liebe ist eine Liebe, die keine Gegenleistung erwartet. Wir sollen die Menschen lieben, auch wenn sie es nicht tun. Das ist manchmal, oder das ist gar nicht so einfach, und dennoch ein erstrebenswertes Ziel. Wir sollen das Böse verabscheuen. Also aktiv dagegen vorgehen, gegen dieses Böse. Haltet am Guten fest. Und dieses Festhalten am Guten, vom Griechischen her kann man das auch übersetzen mit festkleben. Klebt euch am Guten fest. Mir sind da die Umweltaktivisten eingefallen, die sich auf die Autobahn kleben. Das ist jetzt ein Negativbeispiel, nicht zum Nachmachen gedacht, aber das ist mir trotzdem eingefallen bei diesem Festkleben. Die kleben sich irgendwo fest, an Kunst, dann auf der Autobahn, wo auch immer, und man kriegt sie nicht mehr weg. Oder nur mit Gewalt und mit Schmerzen. Aber sie kleben sich fest, und wenn Paulus hier sagt, haltet am Guten fest, dann sagt er, hey, klebt euch an dieses Gute. Lasst nicht nach, Gutes zu tun. Und wenn ihr das Gute mal habt, dann lasst nicht mehr los. Aktiv sein, aktiv festhalten um jeden Preis. Wir sollen uns von diesem Guten nicht mehr trennen lassen und eben das Gute tun den Menschen gegenüber. Wir sollen es nicht dem Zufall überlassen, ob was gut wird oder was nicht so gut wird. Nein, wir sollen aktiv beeinflussen, dass wir das Gute tun und dass wir einander im Guten dienen. Dann schreibt Paulus, dass wir in Liebe Achtung voneinander haben sollen. Wenn ich so in die Gesellschaft reinschaue, dann ist die Achtung voneinander teilweise ziemlich klein oder es gibt sie gar nicht mehr. Wenn man so Facebook- oder WhatsApp-Kommentare anschaut, was Leute da kommentieren und wie sie es kommentieren, merkt man, da ist weder Respekt noch Achtung vor dem Gegenüber vorhanden. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben, das ist gut. Es wäre ja langweilig, wenn jeder genau gleiche Meinung hätte. Aber wir sollen diese unterschiedliche Meinung mit Achtung vor der Meinung und vom Gegenüber vertreten. Der andere soll immer auch auf Augenhöhe bleiben und wir dürfen und sollen uns nicht überheben, weil wir haben letztendlich die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ich bin ja seit Jahren im Elternbeirat, zuerst im Kindergarten, jetzt in der Grundschule. Und eine andere Frau, die auch im Elternbeirat war, die hat mal zu mir gesagt, mein Mann, der ist wie ein drittes Kind. Ich bin nach Hause, habe zu Katrin gesagt, wenn du das jemals sagst, dann kriegst du Ärger. Weil ich fand das so respektlos ihrem Mann gegenüber. Das ist egal, was der alles nicht macht zu Hause und was sie ihm alles sagen muss, dass er es machen soll. Und sie behandelt ihn auch wie ein Kind manchmal, was nicht sein Problem ist oder sein Fehler. Aber ich fand das so respektlos. Egal, was er tut oder nicht tut, ihren Mann als drittes Kind zu bezeichnen. Ich fand es schlimm. So soll es nicht sein. Und dann schreibt Paulus, lasst nicht nach im Eifer, lasst euch vom Heiligen Geist entflammen. Sicher kennt ihr das, ich kenne das in meinem Leben, dass der Eifer nicht immer gleich groß ist für Gott oder für das, was ich für Gott tue. Manchmal lässt es nach oder vielleicht ist man manchmal auch unmotiviert. Und Paulus sagt, lasst dich entflammen. Lass dich vom Geist entflammen. Und ich finde das eine interessante Formulierung. Lass dich entflammen. Das heißt ja, ich kann mich nicht selber entflammen, das muss der Geist tun, aber ich soll es zulassen. Ich kann aktiv werden, indem ich den Geist bitte, mich zu entflammen, mir neues Feuer zu geben, mich neu zu entzünden. Also nur der Geist Gottes kann entflammen, aber ich muss es zulassen und darf es zulassen, dass er es tut. Es braucht unsere Bereitschaft, weil der Heilige Geist nicht einfach Dinge tut, die wir gar nicht wollen. Verliert nicht die Hoffnung, wenn es schwierig wird. Das Volk Israel im Alten Testament war im Krieg. David und Goliath, die Geschichte kennt wahrscheinlich jeder. Keiner hat sich getraut, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Jeder hatte Angst. Hoffnung haben sie schon lange keine mehr gehabt. Und dann kommt David und sagt, ich kämpfe gegen ihn. Und er tritt Goliath gegenüber und sagt, ich und mein Gott, wir sind stärker. Ich und mein Gott, wir sind größer. Ich und mein Gott, vielleicht müssen wir umdrehen und sagen, mein Gott und ich. Und ich finde das so ein gutes Bild, wenn es mal hoffnungslos ist oder wenn es schwierig ist. Nicht einfach die Hoffnung zu verlieren und zu sagen, jetzt ist alles vorbei, sondern zu sagen, hey, mein Gott und ich. Wenn Gott will, dann tut er es auch und er ist stärker. Gott ist immer stärker, egal was für ein Berg vor uns steht. Und wir haben ja die Jahreslosung von diesem Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht unsere Situation, Gott sieht deine Situation. Gott weiß, wie es dir geht. Und er schaut nicht weg, er ist da. Und mit ihm an der Hand kannst du durch schwierige Situationen hindurchgehen und überwinden. Nicht, weil du es kannst, aber weil er es kann. Und sicher hilfreich in solchen Situationen ist das, was Paulus auch schreibt, seid beharrlich im Gebet. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit eurem Gebetsleben, aber ich kenne das, dass wenn mir die Zeit ein bisschen fehlt, wenn es ein bisschen knapp wird von der Zeit her, dann ist Gebet in Gefahr, das Erste ist, was ich streiche. Weil das ist ja, was ich tun kann oder nicht tun kann, ist so gefühlt. Und ich könnte die Zeit ja auch anders nutzen. Meistens ist es andersrum, wenn ich für die Sachen bete, dann funktioniert es viel besser und viel schneller. Ich spare da am falschen Ort. Und Paulus erinnert oder ermahnt, bleibt beharrlich im Gebet. Beim Gebet können wir viele Sachen bewegen. Und wenn Gott sich annimmt, uns annimmt, dann wird es einem besser funktionieren, wie wenn wir es nicht tun. Johannes Hartl hat mal gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Also das Gebet ist nicht Zeit verlieren, sondern im Gegenteil, mit Gott gemeinsam die Sachen anzupacken und am Ende wird es ein Gewinn sein. Und ich mag euch ermutigen, dass ihr persönlich im Gebet dranbleibt, aber auch als Gemeinde immer wieder das gemeinsame Gebet sucht, gemeinsam für die Anliegen der Gemeinde betet, gemeinsam dafür betet, dass Menschen zum Glauben kommen und so weiter. Und Paulus schreibt weiter, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Also mit den Heiligen sind die Gläubigen gemeint. Die Christen, lasst sie nicht im Regen stehen, wenn sie Nöte haben. Seid für sie da. Geht gemeinsam durch die Nöte hindurch, durch den Mangel hindurch. Wenn wir teilen, ist es oft so, dass das, was man teilt, auch ausreicht. Gott gibt den Rest dazu. Ich habe eine Situation erlebt in meinem Leben, schon lange her, das war bevor ich hier Pastor war. Da hat mich jemand mit seinen Aussagen und mit seinem Verhalten stark verletzt. Und ich bin so wütend gewesen innerlich und gedanklich habe ich ihn mehrmals umgebracht. Darum verstehe ich auch Bergpredigt, wenn Jesus sagt, wenn wir jemanden hassen oder böse sind auf jemanden, ist das schon wie Totschlag. Das war in meinem Kopf wirklich so. Bis ich begriffen und gelernt habe, dass Vergeben und Segnen der Weg ist, der Heilung bringt. Als ich nämlich angefangen habe, diese Person zu segnen und für ihn zu beten, zu vergeben, was nicht leicht war am Anfang, hat Heilung angefangen. Und das, was er getan hat und gesagt hat, hat immer mehr an Bedeutung verloren, bis es keine Bedeutung mehr gehabt hat für mich. Also kann ich aus Erfahrung sagen, wenn du eine Person hast in deinem Leben, die dich nervt oder wo vielleicht sogar Hass aufkommt, dann fang an, die Person zu segnen und für sie zu beten und zu vergeben. Jemand hat mal gesagt, wenn der Teufel erinnert uns gern an so Sachen, an böse Menschen oder an Menschen, die uns verletzt haben, weil er ja will, dass wir auf die sauer werden. Und wenn wir anfangen, die zu segnen, dann wird der Teufel ganz schnell aufhören, uns daran zu erinnern, weil er will ja nicht, dass wir sie segnen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Auch da geht es wieder wie vorhin um das Anteilhaben. Und wir dürfen uns freuen, wir dürfen Feste feiern, wenn jemand was zu feiern hat und wenn es jemandem gut geht, wenn jemand fröhlich ist, dann ist Feiern angesagt. Aber auch mit den Weinenden zu weinen, Trauer gemeinsam zu überwinden. Bleibt demütig, haltet euch nicht selbst für klug. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, damit wir nicht irgendwie irgendwann zum Schluss kommen, wir können es doch selber machen, wir können auch ohne Gott die Dinge erreichen, wenn wir nämlich die Demut verlieren. Und darum sagt Paulus, bleibt demütig, bleibt einfach auf dem Boden. Auch wenn es mal gut läuft, wenn es mal alles gelingt, was ihr macht, bleibt demütig, weil es kann auch wieder anders kommen. Wie bereits gesagt, ich finde, das ist eine ganz geballte, große Ladung an Sachen, die wir umsetzen und tun sollten und sollen und wie wir uns verhalten sollen. Und man kann ganz schnell den Überblick verlieren und auch ins Gesetzliche fallen. Paulus hat aber gesagt, was sie tun sollen. Und ich glaube, wie Jesus das getan hat, können wir das in zwei Sätzen zusammenfassen, was wir tun sollen, damit wir das alles einhalten. Liebe Gott mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Jesus fragte nach dem wichtigsten Gebot und sagt, liebe Gott mit allem, was du hast und bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir das tun, wenn wir das ernsthaft tun, dann werden wir das meiste von dem, was Paulus hier schreibt, automatisch auch schon tun. Und ich glaube und bin überzeugt, wenn uns das ansatzweise gelingt, so zu handeln, ich sage bewusst ansatzweise, weil wir sind Menschen und wir sind nicht perfekt, aber wenn es uns gelingt, dann werden die Menschen tatsächlich erkennen, dass wir zu Jesus gehören, weil sie sehen, dass wir uns anders verhalten. Weil das, was Paulus hier schreibt, ist in der Welt nicht üblich. Natürlich gibt es auch Nicht-Christen, die so handeln und sich Mühe geben, in Ordnung mit anderen umzugehen. Aber es ist nicht üblich und darum glaube ich, dass die Menschen diesen Unterschied erkennen werden, wenn wir so handeln, wie Paulus schreibt, dass wir handeln sollen. Und das Ganze, was Paulus hier schreibt und was Johannes sagt, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass sie zu Jesus gehört, ist dazu da, dass wir ein Zeugnis in der Welt sind. Das vierte und letzte Bild, die Welt. Wir sind eingeladen, Menschen zu Jesus zu führen, beziehungsweise ist unser Auftrag als Kirche, als Gemeinde, Menschen zu Jesus zu führen. Ein Zeugnis für die Welt zu sein, damit sie Jesus erkennen. Der schönste Bibelvers und die salbungsvollsten Worte sind wertlos, wenn wir sie nicht leben, wenn wir sie nicht umsetzen. Weil die Menschen schauen nicht auf das oder hören nicht unbedingt auf das, was wir sagen, aber sie sehen das, was sie tun. Und ich bin immer wieder überrascht, wie sehr man doch unter Beobachtung steht und wenn man was tut, wo die Leute das Gefühl haben, das ist nicht in Ordnung, dass ein Pastor das tut zum Beispiel, dann sind sie sehr schnell dabei zu sagen, ja, darf man das überhaupt als Christ oder als Pastor? Drum, die lauteste Predigt ist unser Handeln, das, was sie tun. Und am Schluss vom Kapitel 12 setzt Paulus ja noch eins obendrauf, das, was der Kurt gepredigt hat. Vergeltet das Böse mit Gutem. Nicht Rache oder Weglaufen, sondern da wieder das Gute suchen, also das Gute, das wir angeklebt sind. Auch das wird andere ins Nachdenken bringen, wenn wir das Böse mit Gutem überwinden. Es ist eine Option dazu, anstatt die Gewaltspirale weiter anzufeuern. Weil Gewalt erzeugt meistens Gegengewalt. Und diese Gewalt, Gegengewalt erzeugt wieder Gewalt und wieder Gewalt und wieder Gewalt. Und wenn wir das Böse mit Gutem überwinden, dann durchbrechen wir diese Spirale, dass es sich immer hochschaukeln darf oder kann. Überwindet das Böse mit Gutem. Ich wünsche euch als Gemeinde Gottes Segen im Umsetzen oder um das Böse mit Gutem überwinden, mit Blick auf Römer 12, die Gemeinde auf Kurs zu halten. Und wenn das gelingt, wird es ein Zeugnis sein für Meßkirch, für Pfullendorf, für auch Linz, für überall, wo ihr wohnt, weil die Menschen werden sehen. Und behaltet die Hoffnung auch dann, wenn es mal schwierig wird oder wenn mal so aussieht, als würde was fehlen. Weil Gott weiß, was wir brauchen und wir brauchen nur zu bitten und Gott wird es geben. Ich bin überzeugt, dass Gott diese Gemeinde hier in Meßkirch will und braucht. Und dass er euch dazu brauchen will, um hier Menschen zu erreichen. Darum haltet daran fest, in der Hoffnung und im Glauben, dass Jesus es auch tun wird. Amen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir so von ganzem Herzen für die Gemeinde hier in Meßkirch. Danke, dass du sie ins Leben gerufen hast und danke, dass schon so viele Menschen durch diese Gemeinde gegangen sind. Und auch wenn im Moment eher weniger da sind und es eher schrumpft als wächst, so kannst du einfach wieder Menschen hierher schicken und du kannst jedem Einzelnen in der Gemeinde Mut und Hoffnung geben und einfach ein missionarisches Herz für die Menschen um uns herum. Danke, dass du die Gemeinde brauchen wirst und dass du für die Gemeinde da bist und mit der Gemeinde unterwegs bist, dass du das Haupt der Gemeinde bist und die Gemeinde führst und leitest. Danke für alles. Amen.